Der Körper als schützende Hülle. Im Jahr 2017 gelang einer amerikanischen Forschergruppe, was bis dahin niemand für möglich gehalten hätte. Sie ersann eine mechanische Gebärmutter, die Lämmer austragen konnte, einen Bio-Bag, wie sie es nannte. Schon bald tauchten auf Nachrichtenwebsites Videos von der Apparatur à la Matrix auf. Ein blasser, in einem durchsichtigen Beutel mit künstlichem Fruchtwasser eingeschlossener Lammfötus. Schläuche, die Blut in den Körper hinein und Ausscheidungen aus ihm herauspumpten. In dem fremdartigen Behältnis sachte, strampelnde kleine Hufe. Ich kann mir vorstellen, dass das Video manchen einen Freudenruf entlockt haben könnte. Das Ende der Schwangerschaft, hurra! Tatsächlich funktioniert der Biobeutel nur zum Ende des dritten Trimesters. Falls er irgendwann bei menschlichen Babys und nicht nur bei Lämmern eingesetzt werden kann, soll er die Leistungen einer Neugeborenen-Intensivstation verbessern, indem er Frühgeborene auf eine Weise unterstützt, die den schwangeren mütterlichen Körper besser imitiert. Eine echte, außerhalb des Körpers liegende Gebärmutter wurde noch nicht erfunden. Dazu müsste man auch eine künstliche Mutter erschaffen, denn bei Plazentatieren wie uns dient der gesamte Körper als schützende Eihülle. Die Gebärmutter der Plazentatiere hat sich aus der Schalendrüse entwickelt, einem muskulösen, schleimigen Organ, das die zur Herstellung einer Eierschale erforderlichen Substanzen absondert. Dabei ist die Schalenart den Bedürfnissen der jeweiligen Art angepasst, um deren Junge bis zur Schlupfreife zu schützen. Der Vorgang ist recht simpel. Das Ei reift in den Eierstöcken, wandert durch eine kleine Röhre, wird befruchtet und im Anschluss in einem Muskelsack mit Schichten verschiedener Substanzen überzogen, um es auf die Außenwelt vorzubereiten. In der Zwischenzeit veranlasst das mütterliche Gehirn, das sich ebenfalls in Anpassung an die jeweilige Umgebung entwickelt hat, bestimmte Verhaltensweisen, die den Eiern helfen, die Zeit bis zum Schlüpfen zu überstehen. Hört man nun auf, Eier zu legen, um stattdessen lebende Junge zur Welt zu bringen, wird man diese Brutpflege nicht los. Man muss vielmehr einen Weg finden, den Körper der Mutter quasi in eine Kombination aus Eischale und Nest zu verwandeln. Das ist eine knifflige Sache, denn der Nachwuchs muss mit Sauerstoff und genügend Nährstoffen für die gesamte Dauer der Reifung, wie lange er auch immer brauchen mag, um schlupfbereit und eigenständig zu werden, versorgt werden, ohne den mütterlichen Körper komplett zu zerstören. In gewisser Weise hatten milchgebende Tiere wie Morgi hier bereits einen Vorsprung. Da sie schon daran gewöhnt waren, sich nach dem Schlüpfen ihrer Babys intensiver um sie zu kümmern, indem sie über die Milch Nährstoffe, Wasser und Moleküle der Immunabwehr aus ihrem eigenen Körper bereitstellten, mussten sie ihr Verhalten und ihre Physiologie rund um die Fortpflanzung nicht völlig ändern. Am Anfang mussten sie quasi nur das Nest ins Körperinnere verlagern und die Nachkommen zerstörungsfrei nach außen befördern. Danach war das Muttersein im Wesentlichen genauso wie immer. Für wildlebende Tiere ist diese Phase dennoch extrem anstrengend. Bis der Nachwuchs nicht mehr gesäugt werden muss und sich selbst auf Nahrungssuche begibt, sind Mutter wie Junge oft halb verhungert. Wenn sie nicht gerade ein riesiges Fettpolster besitzt oder einen Haufen haltbarer Nahrung in ihrem Bau gelagert hat, muss die Mutter das Nest verlassen, um Futter zu besorgen. Schon eine trächtige Mutter ist eine hungrige Mutter, eine säugende Mutter aber ist noch hungriger. Es leuchtet ein, warum die Strategie der Eiablage so lange so gut funktioniert hat. Denn selbst wenn sich noch eine Brutpflege anschließt, wie schon bei manchen Dinosauriern, ist es für den Körper der Mutter eine enorme Erleichterung, wenn sie das Ei auch einmal sich selbst überlassen kann. Wie sind wir nun zur Lebendgeburt gelangt? Wer war die Eva der Plazentatiere, die Mutter unserer kollektiven Gebärmutter? Die Suche nach der Plazenta-Eva ist ähnlich schwierig wie die Suche nach der Milch-Eva, da Weichgewebe wie Brüste und Gebärmutter nicht in fossiler Form erhalten bleibt. Bei der Milch hatten wir genetische Anhaltspunkte, Gene für den Bau von Proteinen zum Eierlegen und andere Gene für den Bau der Proteine in der Milch. Anhand dieser Gene konnten wir eine grobe Zeitspanne bestimmen, in der das Eierlegen aufhörte und entsprechend auch den Ursprung der Milch finden. An den Vorgängen in Gebärmutter und Plazenta sind jedoch so viele Gene beteiligt, von denen wir die meisten noch nicht einmal isoliert haben, dass sich der Zeitpunkt, an dem wir vom Beuteltierbauplan abgewichen und zu Plazentatieren geworden sind, immer noch schwer eingrenzen lässt. Die meisten paläontologischen Theorien stützen sich auf die Untersuchung des Knochenmusters bei heute lebenden Beutel- bzw. Plazentatieren.